Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Denn ich glaube, um 20 Uhr gibt es einen besonderen Termin. Hatte ich vorhin schon erzählt, wir haben ja die lange Nacht der Wissenschaft und Wissenschaftsinteressierte, das sind ja vielleicht Leute, die sich nicht so für Fußball interessieren. Also, dass das verschiedene Teilmengen sind. Das Problem ist, ich selber interessiere mich für Fußball. Das heißt, ich würde auch gerne gleich beim Anpfiff dabei sein. Wir müssen also einen Zahn zulegen. Mir wurde aber gerade gesagt, dass in ein paar Minuten noch ein paar Leute kommen werden. Und deswegen muss ich noch so ein bisschen hier erzählen. Aber ich glaube, wir fangen da mal langsam an mit der Einleitung. Der Titel ist Das Gesetz der Herde. Ich bin Physiker und untersuche Nanopartikel. Habe also eigentlich mit Sozialverhalten von Tieren und Menschen, um das geht es nämlich im jetzigen Vortrag, herzlich wenig zu tun. Aber wir haben hier an der Universität Konstanz einen neuen Forschungscluster. Cluster ist so ein ganz großes inter- oder transdisziplinäres Forschungsnetzwerk, wo die Geisteswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Verwaltungswissenschaften, Naturwissenschaften beteiligt sind. Und ich als Physiker habe mir das mal angeschaut, das ist also ein Antrag, der mit zum Exzellenzverfahren geht. Jetzt wäre es ja schön, wenn das hier auch funktionieren würde. Ja. Und wir sind gut, wir Physiker, in der Mustererkennung. Ja, ich habe also sozusagen mit einem gewissen Abstand mir diese ganzen Erkenntnisse der Verhaltensforschung der Biologen und auch der Verhaltensforschung an Menschen, also Soziologie ist das Psychologie, angeschaut und ein paar Schlüsse daraus gezogen durch diesen Vergleich. Sozusagen als unbeteiligter Beobachter, als Physiker, der Nanopartikel untersucht, wobei Nanopartikel auch kollektives Verhalten zeigen, aber es ist eher weniger intelligent. Ich zeige Ihnen also, oder ich werde jetzt ein paar Schlussfolgerungen Ihnen berichten, die durchaus auf die aktuelle Tagespolitik ausstrahlen. Die sind aber von mir, das müssen Sie jetzt nicht irgendwie meinen, das wäre von der Uni Konstanz oder sowas, sondern ich habe mir einfach dieses große Forschungsnetzwerk, das interdisziplinär ist, angeschaut und da meine Schlüsse gezogen. Und zwar fangen wir mal bei den Tieren an. Also es geht darum, dass sich im menschlichen Sozialverhalten, Gesellschaftsverhalten gewisse Ähnlichkeiten zu den Tieren ergeben. Wir haben hier oben links eine Amsel. Jetzt weiß ich aber nicht mehr ganz genau, ob die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen will, über diese Vögelmütter, die da brüten, ob das wirklich eine Amsel war. Ich glaube, es war eine Nachtigall. Und zwar diese weiblichen Vögel sitzen auf dem Nest. Die können auch nicht weg wegen der Eier. Ne? Und dann ist es also die Sache des Vogelmannes, Futter ranzukarren. Sehen Sie, und schon haben wir eine Parallele zum alten Rollenverhalten in der menschlichen Gesellschaft. Nicht? Die Frau erzieht die Kinder heute nicht mehr. Natürlich nicht, gucken Sie nicht so böse. Ist schon, das war früher so. Ja, und der Mann, also bei meinen Eltern zum Beispiel, der Mann muss zur Arbeit. Und jetzt ist so, wenn jetzt diese Nachtigall-Dame meint, das mit dem Futter haut nicht so gut hin, der kommt nicht rüber mit dem Futter, die hat Hunger, dann fängt die an, so bestimmte vogelartige Geräusche zu geben. Ja, also sie schreit nach Futter. Also man kann das so übersetzen, dass sie nach ihrem Mann schreit, ja, was ist denn jetzt mit dem Futter, wann kommt das denn? Ich sitze hier auf den Eiern und irgendwie kommt nichts. Und das kriegen die anderen Männer mit. Da sind also noch männliche andere Vögel. Und das ist so laut, dass sie das mitkriegen. Und jetzt ist es so, das ist dann relativ gnadenlos, sie sind nicht monogam. Wenn jetzt dieser Mann so ein Versagertyp ist und nicht genug Ressourcen rüberbringt, also bei uns wäre das ein Gehalt, ne, und bei den Vögeln sind das Würmer oder sowas, dann sucht die sich einfach einen anderen Mann. Weiß ich nicht ganz genau, was mit den Eiern ist, aber jedenfalls, da wird einfach der Mann gewechselt und es kommt der Mann mit dem höchsten Einkommen. Der hat die besten Chancen. So ist das in der Tierwelt. Wir sind natürlich zivilisiert, da gibt es keinerlei Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Verhalten. Dann haben wir hier die Paviane. Paviane lausen sich gegenseitig. Und zwar, Paviane, das sind so Horden von ungefähr 100 Tieren oder auch ein paar mehr, die haben eine lineare Hierarchie. Da gibt es den Oberpavian und dann den vollkommenen Loser ganz unten. Das nennt man eine lineare Hierarchie, kann man durchnummerieren, hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Universität und der Hierarchie. Nein, nein, überhaupt nicht. So, und jetzt ist es so. Jetzt ist es so, die sich gegenseitig lausen, die haben eigentlich immer ungefähr dieselbe Stellung in der Hierarchie. Also Pavian Nummer 53 laust Pavian Nummer 54 oder so oder andersrum. So, außer es passiert schon ab und zu mal, dass so ein Oberpavian sich von einem Unterpavian lausen lässt. Ne, dann stehen also diese beiden Paviane, die sich sonst überhaupt nicht nahe kommen. Ne? Also, weil dieser Oberpavian, der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, der hat irgendwie Mitleid oder irgendwas. Dann sitzen diese beiden Paviane und dann ist es so, der Unterpavian legt größten Wert darauf, dass das auf einem öffentlichen Platz geschieht, dass alle anderen sehen, dass da, da sitzt jetzt gerade der Rektor der Universität.
So, deswegen mein Blick. Da musste ich jetzt leider gerade unterbrechen. Ja, also jedenfalls, ja. Der Oberpavian. Okay, also der Unterpavian legt jetzt also größten Wert darauf, dass alle anderen das mitkriegen, weil das ein Statusgewinn für uns ist. Und auf unseren wissenschaftlichen Konferenzen, da ist es natürlich auch so. Ja, also wenn ich jetzt mit so einem Nobelpreisträger mal rede, dann mache ich das natürlich in der Öffentlichkeit und sage, hier, der redet mit mir. Und das machen die Viecher auch. Da gibt's, und das ist jetzt eigentlich kein Scherz mehr, da gibt es ganz verblüffende Ähnlichkeiten im Sozialverhalten. Wir denken natürlich, wir sind intelligent. Jetzt kommen wir zu den Graugänsen. Graugänse haben auch eine lineare Hierarchie. Da gibt es also die Obergraugans und die Losergraugans, alles Männer. Die Hierarchie definiert sich über die männlichen Ganteriche. Die Frauen haben die Hierarchiestufe, die ihr Mann hat. Die sind monogam, die Viecher. Die sind das ganze Leben zusammen. Graugänse, sehr beeindruckend, streng monogam. Jetzt ist es so, wenn sie so eine junge Graugans haben, also eine weibliche, dann hat die so Freundinnen. Ne? Und jetzt ist sie auf einmal, vermählt sie sich mit so einem Oberganterich. Und was dann im Verhalten dieser Graugansdamen passiert ist, dass sie von nun an, und zwar innerhalb von Sekunden, auf ihre vormaligen Freunde mit Verachtung herabblicken. Die sind da unten und dann hackt die und sonst was, kann man nachmessen. Das heißt, sie wird vollkommen arrogant, weil sie durch ihre Heirat so einen Statusgewinn hat. Auch hier haben wir natürlich keinerlei Ähnlichkeit mit dem menschlichen Verhalten. Ja, das sind erstmal so einfache Analogien oder ja, verblüffende Ähnlichkeiten oder auch Nicht-Ähnlichkeiten zwischen dem menschlichen und dem tierischen Verhalten. Hier haben wir eine Ameisenmühle, die gehen immer im Kreis. Und ich will eigentlich auf diese große Erfolgsstory auch des Menschen, aber der ganzen Biologie hinaus, nämlich die Zusammenarbeit. Also wir haben ja diese Idee des Darwinismus, der Stärkste gewinnt, aber das stimmt eigentlich nicht so ganz, denn wirklich gewinnen tun die Spezies, die wirklich zusammenarbeiten als Kollektiv. Und das Musterbeispiel in einer sehr frühen Phase der Evolution sind die Ameisen. Ameisen sind eigentlich sowas wie Roboter, die funktionieren nach ganz einfachen chemischen Signalen, aber so ein Ameisenhaufen ist ein arbeitsteiliger Superorganismus, ja. Und es gibt also einen sehr einfachen Algorithmus, wie jetzt diese Viecher also ihre Umgebung vom Nest erkunden. Das machen übrigens nur die Frauen. Die gehen also raus und suchen nach Futter. Und wenn die was finden, dann bauen die so eine Ameisenstraße. Und das funktioniert über Pheromone. Die markieren ihre Straße und die Ameisen sind so konditioniert, dass sie immer dieser chemischen Markierung folgen. Und jetzt gibt es einige Ameisenvölker, oder eigentlich genau eines, das ist so eine spezielle Sorte von Wanderameisen, da ist die Programmierung so streng, dass die immer ihrer Vorderfrau, also wie gesagt sind Arbeiterinnen, immer der Vorderfrau folgen. Das ist eigentlich ganz gut, weil sie dann eben immer sehr gut sogar eine kürzeste Straße finden, kürzeste Verbindung zum Futter und wieder zurück und so weiter, funktioniert klasse. Nur, es gibt einen metastabilen Zustand. Wenn sie also immer dem Vordermann oder der Vorderfrau folgen, vollkommen starrsinnig, ja, also sie folgen einfach immer dem Vordermann, dann gibt es diesen metastabilen Zustand, der dann ein stabiler Zustand wird, der Kreisbahn. Wenn die einmal in so eine Kreisbahn kommen, dann laufen diese Wanderameisen immer im Kreis, bis sie sterben. Das ist kein Scherz. Die kommen da nicht raus, weil die Programmierung ist gnadenlos. Es gibt keine Abweichler. Aber das gilt nur für eine ganz besondere Sorte, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, so einen lateinischen Namen einer Wanderameise, die absolut keine Dissidenten toleriert. Die sind absolut linientreu auf der Parteilinie. Nein, nicht die Parteilinie. Also jedenfalls absolut linientreu. Währenddessen die meisten anderen Völker haben irgendwie so 1, 2, 3% Dissidenten. Das sind Ameisen, die plötzlich einfach in eine andere Richtung gehen. Die machen was anderes. Ja, und da passiert das nicht. Die haben zwar auch diese Spiralen, aber die Spiralen zerfallen nach einer Weile. Sie sehen, hier ist zum Beispiel, das deutet sich an, aber ich glaube, das sind eher welche, die noch dazukommen. Also man kann auch da eine Analogie schließen. Also wenn man allzu linientreu ist und immer nur das macht, was derjenige vor einem gemacht hat, das könnte eben in so einer Dauerspirale enden, wo einfach über lange Jahre gar nichts mehr passiert. Man hat das Gefühl des Stillstandes. Alle denken dasselbe, alle machen dasselbe. Es passiert einfach nichts mehr. Also Dissidenten sind nötig, um überhaupt Innovation zu haben. Aber wir sind natürlich in der Evolution bei der intelligenten Zusammenarbeit. Das sind unsere nahesten Verwandten, die Schimpansen, und die leben eigentlich im natürlichen Zustand in so Stammesgesellschaften. Das sind eben so Horden von vielleicht 20 oder auch 50 oder 80 Tieren in ihrem natürlichen Zustand. Auch die haben eine starke Hierarchie. Es gibt auch männlich definiert, es gibt also den Oberschimpansen und dann die weniger erfolgreichen Schimpansen, die sind so ein bisschen weiter unten. Und, aber die können eben kommunizieren, im Gegensatz zu den Ameisen, die also nur programmiert dieser Pheromonspur folgen. Und das ist der Grund, weshalb wir so erfolgreich sind. Wir haben uns von den Schimpansen entwickelt, das sind unsere nahesten Verwandten, weil wir intelligent kommunizieren können. Wir haben also als Einheiten in dem Superorganismus einer Nation ein kritisches, eigenständiges Bewusstsein. Und Sie würden sicher merken, wenn Sie jetzt ein paar Monate immer im Kreisverkehr, in der Schweiz zum Beispiel gibt es da viel Kreisverkehre, und Sie würden da immer im Kreisverkehr, das würden Sie merken, vielleicht schon bei der zweiten Runde oder so. Das heißt, da passiert das nicht, weil wir intelligent sind. Ja, das Sozialverhalten bei Menschen und bei Tieren, und da gibt es diese verblüffenden Ähnlichkeiten, wird durch ganz wenige grundsätzliche Gesetze festgelegt. Man nennt das in der ganzen Natur, also in der belebten und in der unbelebten Natur, ein kollektives Phänomen. Sie können wenige Regeln aufstellen und daraus, wenn Sie viele Entitäten haben, also viele Atome, viele Menschen, viele Ameisen oder auch viele Autos, dann haben Sie ganz wenige Regeln zwischen den nächsten Nachbarn, also zum Beispiel diese Ameise, die nur ihrem Vordermann oder ihrer Vorderfrau folgt, gnadenlos. Daraus entsteht diese Ameisenspirale. Das ist eine ganz einfache Regel, und weil es viele sind, entsteht daraus ein Verhalten dieses Schwarms, was eine viel höhere Komplexität hat als diese einfache Regel. Wir können also ganz einfache Regeln aufstellen, und daraus entwickelt sich, dadurch, dass viele Einheiten, also natürlich eine menschliche Gesellschaft, viele Menschen miteinander wechselwirken, entsteht die komplexe Sozialstruktur unserer Gesellschaft, aber auch der tierischen Gesellschaften. Ein Beispiel ist der Magnetismus. Wir haben magnetische Materialien. Darin sind einzelne Atome, die ein kleines, minimales, atomares magnetisches Moment haben, und die richten das parallel zu dem magnetischen Moment ihres Nachbaratoms aus. Also die gucken, was macht der Nachbar, so wie die Ameise ihrem Vordermann folgt, guckt das magnetische Atom, guckt natürlich nicht das Atom, das ist beliebig dumm, aber es richtet das durch ein Naturgesetz parallel aus zu dem magnetischen Moment des Nachbarn, und daraus entsteht das für uns makroskopisch feststellbare magnetische Moment, weil alle Atome in der gleichen Richtung arbeiten. In anderen Materialien ist das nicht der Fall, da sind die alle durcheinander, aber in Kobalt, Eisen und Nickel, da ist das so. Magnetismus also als kollektives Phänomen, eine ganz einfache Regel: die magnetischen Momente sind parallel. Auch bei diesen Verkehrsstaus aus dem Nichts, die kennen Sie vielleicht, wenn die Verkehrsdichte relativ hoch wird, und wir brauchen die hohe Verkehrsdichte, damit die Autofahrer miteinander wechselwirken. Ich meine, wenn Sie nur ein Auto auf der Autobahn nach Siegen haben, da gibt es eben keine Stauung, nicht? Also Sie brauchen relativ viele Autos, und Sie müssen eine bestimmte Dichte haben, weil was dann passiert ist, wenn Sie so eine Kolonne von Autos haben, die fahren, und einer vorne, der muss aus irgendeinem Grund bremsen, nur ein bisschen. Oder er trödelt einfach, das gibt es ja auch, nicht? Sie gehen an Ihr Handy, nein, machen Sie nicht, also jedenfalls, und Sie werden ein bisschen langsamer. Der danach folgende, der reagiert darauf mit einer Verzögerung der Reaktionszeit, eine halbe Sekunde, dann ist er aber schon viel dichter dran, weil er das ja erst nach einer Weile mitkriegt, und dann muss er schärfer bremsen. Der danach, der hat wieder die halbe Sekunde Reaktionszeit, der muss noch schärfer bremsen, bis sich schließlich so eine dichte Welle bildet, bei der in der dichtesten Phase die Autos sogar zum Stillstand kommen. Es gibt aber keine Ursache, sondern das kommt nur durch diese Dichte und die Verzögerung über die Reaktionszeit. Das kann man wunderbar im Computer modellieren. Es ist ein kollektives Phänomen, was nur aus der Reaktionszeit des einzelnen Fahrers von einer halben Sekunde heraus und der Verkehrsdichte erwächst. Das nennt man alles kollektive Phänomene, also so ein Verkehrsstau aus dem Nichts ärgert Sie fürchterlich, ist aber eine ganz einfache Sache, also eine ganz einfache Ursache. Gut, und bei Tieren kann man das Entstehen der Sozialgemeinschaften, der Schimpansengemeinschaft oder auch bei den Pavianen auf ganz einfache Regeln, die in den Trieben kodiert sind. Also es gibt Triebe, oder ja, das sind Triebe eben, wonach sich die Tiere richten. Zunächst mal wollen die Tiere nicht einsam sein. Heringe sind Herdenfische, die sind nicht so besonders intelligent, also eigentlich gar nicht. Aber der einzelne Hering, da gibt es so Experimente, Sie haben einen einzelnen Hering in einem Aquarium und daneben durch eine Glasscheibe getrennt einen Heringsschwarm. 10, 20, 30 Heringe. Und dieser einzelne Hering, der zeigt für uns Menschen alle Anzeichen der Traurigkeit. Es ist, also der fängt an rumzuzappeln, ist irgendwie unglücklich, wir interpretieren das rein. Und dann kann man aber am Stoffwechsel und ähnlichen Signalen messen, er ist wirklich vollkommen unglücklich und er bumst immer vor die Scheibe, weil er einen ganz starken Trieb hat, sich der Gemeinschaft anzuschließen. Und ein einzelner Schimpanse, unsere nächsten Verwandten, ein einzelner Schimpanse ist kein Schimpanse, der ist total unglücklich. Schimpansen wollen in einer Gruppe leben. Alleine so Eremiten, das ist jetzt kein Ding für Schimpansen, da gehen die ein. Ja, es gibt also zunächst mal kodiert von der Natur, also von der Evolution, ein Streben nach Gemeinschaft, weil in einer Gemeinschaft kann sich ein Schimpansenrudel verteidigen. Ein einzelner Schimpanse in seiner natürlichen Umwelt im Dschungel, der ist sofort tot. Also nicht sofort, aber der hat keine Chance zu überleben. Sondern sie brauchen die Gemeinschaft, um zu überleben. Deswegen hat die Natur auch uns dieses Streben nach Gemeinschaft eingebaut. Wir haben aber die kritische Intelligenz. Wir können beschließen, Eremit zu werden. Das kostet aber Anstrengung. Ne? Also normalerweise zum Beispiel beim Fußball sind wir eigentlich gerne in solchen größeren Fangemeinschaften. Und in einer Gemeinschaft, auch das ist kodiert bei Tieren wie bei Menschen, Streben nach Überlegenheit. Und das ist bei Menschen genauso. Sobald sie zum Beispiel eine Kleinkindergruppe haben, gibt es soziologische Studien, sie haben so Dreijährige oder so in so einem Kinderhort, da bildet sich sofort eine Hierarchie aus. Es gibt so ein Oberkind oder zwei, die bestimmen, was gemacht wird und die anderen folgen. Und uns einprogrammiert und auch diesen Schimpansen ist die Unterwerfung gegenüber Stärkeren. Wir sind gerne, ja, vielleicht Sie jetzt nicht, ne, in der langen Nacht der Wissenschaft, wie gesagt, aber manche Menschen sind eben gerne auch untertan und es gibt ein ganz starkes Streben nach Kontrolle. Also der Oberpavian kontrolliert das Leben seiner Unterpaviane, um seine Macht zu demonstrieren. Er sagt ihnen also, du hast das jetzt nicht zu essen, du musst was anderes essen oder gar nichts, jetzt esse ich erstmal. Das ist Willkür, damit wird Macht demonstriert und damit wird die Hierarchie gefestigt. Ein Streben nach Kontrolle ist auch uns einprogrammiert, findet man in der Tierwelt aber auch, und zwar sinnlose Kontrolle. Denn die Hierarchie ist eben sehr wichtig, um eine Gemeinschaft zum überlebensaktiven Agieren zu bringen. Ja, jetzt haben wir uns aus den Schimpansen entwickelt und was passiert ist, ist also in einer Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, also Schimpansen, ist Kommunikation ganz wichtig. Und diese Schimpansen, die schlauste Schimpansin, jetzt habe ich den Namen vergessen, also die hatte so 100 Worte drauf. Nein, 100. Die hat jemand 1000 gesagt. Nein, 1000, gucken Sie mal, meinen Sie, die haben ja alle 1000, naja. Nein, 100. 150. Nein, das war nicht 1000, weil es gibt alle, naja. Also jedenfalls, also es geht auch um abstrakte Begriffe. Washo war es, glaube ich. Ne? Das war die Intelligenz, ist mir der Name wieder eingefallen. Die konnte eben tatsächlich auch Begriffe, abstrakte Begriffe richtig zuordnen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Klassifikation Hund haben. Ja, Sie sagen einem weniger begabten Individuum, das ist ein Hund. Und dann denkt aber dieses Individuum, dass das der Name des Tieres ist, die Abstraktion, dass es viele Hunde sind, also dass das der Begriff für eine ganze Kategorie von Wesen ist, das ist nicht da, sondern das ist nur ein Name. Also die Abstraktion ist bei vielen Tieren nicht da, aber bei Washo, der intelligentesten Schimpansin, also zumindest die mir so über den Weg gelaufen ist in der Literatur, da war das so, dass sie eben abstrakt denken konnte, abstrakte Begriffe verwenden konnte. Und ganz wichtig, Störche können sich gegenseitig nicht erkennen. Man glaubte nämlich lange, dass Störche monogam sind, weil sich nach dem Winterquartier immer dieselben zwei Störche, Storch und Storchin, am Nest trafen. Und deswegen dachten die Leute, die sind monogam, diese Viecher, wie die Graugänse. Jetzt haben aber die Forscher so ein Experiment gemacht. Sie haben einfach eine andere Störchin zu diesem Nest gebracht und die eigentliche Störchin, die war noch gar nicht da. Und der Storchenmann, der war schon wiedergekommen vom Winterquartier aus Afrika, der hat die genauso begeistert begrüßt wie seine eigentliche Ehefrau. Also dann mit Verspätung kam dann die eigentliche Ehefrau und hat dann diese Frau vertrieben. Aber das Verblüffende war, der Storchenmann kann offensichtlich gar nicht unterscheiden zwischen den vielen verschiedenen Störchen. Was die tatsächlich haben, die haben dieses fantastische GPS-System. Also die finden immer wieder zu dem Nest, die sind ortstreu. Deswegen sind das immer dieselben beiden Störche, weil die dem Nest treu sind, aber nicht ihrem Partner. Das war ein Irrtum, ja. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Identifikation. Ja, wenn Sie wirklich altruistisches Verhalten, also selbstloses Verhalten für die Gemeinschaft haben wollen, dann brauchen Sie eine Identifikation des Individuums. Sie müssen wissen, das war der Karl, der hat mich mal geboxt, jetzt bin ich auf den sauer, aber der Emil, das ist ein netter Typ, ne, dem helfe ich, der hat mir auch mal geholfen. Das ist Identifikation. Störche können das nicht, wir können das. Das heißt, das Ich-Bewusstsein ist eine Folge der Notwendigkeit, in einer Gruppe altruistisch, also gemeinsam zu handeln. Und die Sprache und die Empathie auch. Wir, unsere eigentliche Quelle der Intelligenz, soweit ich die Leute, die sowas untersuchen, verstanden habe, ist nicht etwa die technische Intelligenz, der Werkzeuggebrauch oder sowas. Das passt mir jetzt nicht als Physiker. Ich habe gedacht, Intelligenz ist natürlich Werkzeuggebrauch. Ne? Sie können physikalische Formeln verstehen, das ist schon mal super. Nee. Die eigentliche Quelle der Intelligenz ist erstmal die Notwendigkeit, in der Gruppe zusammenzuarbeiten. Und dann ist es eine sehr gute Idee zu erkennen, wenn irgendjemand meinetwegen sauer auf sie wird. Weil im nächsten Augenblick holt er die Keule raus und haut sie. Ja, und Sie können an der Mimik erkennen, oh, der ist jetzt sauer, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Das ist diese Empathie. Das heißt, möglicherweise ist der Ursprung der Intelligenz, die soziale Intelligenz und die technische Intelligenz, die uns jetzt diesen wunderbaren Beamer zum Beispiel beschert und den Computer, ist so ein Nebeneffekt, der allerdings auch relativ gut ist. Ja, also wir haben vor etwa 3 Millionen Jahren begonnen, uns eben von den Schimpansen, also den Primaten, abzuzweigen. Sie sehen hier das Gehirnvolumen, das ist nullpunkts unterdrückt. Also die Affen hatten jetzt nicht null Volumen, sondern hier ist 500 Milliliter. Ne? Also so, das ist so ein Schimpansengehirn. Ja, können Sie jetzt nicht so viel erwarten, nicht? Also die sind eben so ein bisschen direkt. Ne? Und jetzt haben wir dann eben die soziale und dann die technische Intelligenz mit 1,5 Litern Gehirnvolumen haben wir dann erreicht. Das heißt aber, dass im Kern unseres Gehirns, in dem Innenbereich, also diese Großhirnrinde ist da drumherum gewuchert, das ist diese technische und die soziale Intelligenz, aber da drin, in der Mitte, da ist immer noch dieses Affengehirn als Keim. Ne? Das ist drumherum gewachsen. In 3 Millionen Jahren der Entwicklung in mehreren Stufen. Und jetzt kann man eben vielleicht die Psyche des Menschen, also die Gesamtheit unserer intelligenten oder weniger intelligenten Prozesse, kann man so ein bisschen aufteilen. Wir haben erstmal die untere Ebene der Triebe, Instinkte und Emotionen. Und das ist nicht negativ gemeint, weil wenn Sie keine Triebe haben, dann sind Sie antriebslos. Sie würden einfach morgens ja noch nicht mal aufstehen. Warum sollen Sie aufstehen? Sie haben ja keinen Hunger, Sie haben gar nichts. Ne? Sie wollen auch nicht irgendwas beweisen, Sie wollen keine Karriere machen, Sie wollen gar nichts machen. Sie brauchen Triebe und Instinkte, die schützen Sie vor Fehlhandlungen und Emotionen, damit überhaupt irgendwas passiert. Das ist der primäre Antrieb. Und da haben wir noch verflixt viel von diesen Schimpansen geerbt. Und darüber überlagert ist eben das, was in den letzten 3 Millionen Jahren so gewuchert ist. Das ist die soziale Intelligenz, vielleicht der Ursprung der Intelligenz, die technische Intelligenz, dass man also mit der Keule jemand anders, also die technische Intelligenz und natürlich das Wissen. Also so Viecher können sich eigentlich nicht gut irgendwas merken. Also so eben diese, dass sie so Begriffe lernen oder sowas, das gilt ja auch für unsere Studenten. Also dass sie sich was merken können. Also es hat auch was mit der Lebenserwartung zu tun. Sie müssen relativ alt werden, um solche Vorträge zu halten, wie ich sie jetzt halte. Ja, weil wenn Sie nur 10 Jahre alt werden, dann haben Sie keine Chance. Da lernen Sie gerade mal die Sprache und dann ist Feierabend. Also Lebenserwartung und ein gutes Gedächtnis sind auch essentiell. Aber das ist das Working House unserer sozialen Gemeinschaft. Man kann mit diesen drei Komponenten der Intelligenz der Psyche, können Sie auch eine Diktatur aufbauen. Sie haben fürchterliche Diktatoren, die hatten immer Leute, die auch fürchterliche Waffen entwickelt haben und die hatten kein kritisches Denken. In einer Diktatur, auch heute noch, wird das kritische Denken abgewürgt, sonst würde ja vielleicht einer denken, na, das ist jetzt ein Diktator, der fängt ganz viele Leute um, wieso muss ich denn für den eine Atombombe bauen? Nein, kritisches Denken und Kreativität sind tatsächlich unabhängige Eigenschaften von diesen anderen drei Eigenschaften hier. Das ist das Working House. Das hier oben, das ist die wirkliche geistige Freiheit, die uns befähigt, eigenständig zu handeln und etwas Gutes zu tun vielleicht. Ja, wir haben also dieses animalische Erbe, das sind unsere Triebe, Emotionen, die haben sehr viel Gutes auch, dass wir überhaupt irgendwas machen, aber sie lassen unser Sozialverhalten über ganz einfache Regeln, kollektives Phänomen, super simple Regeln, wir streben nach Gemeinschaft, das haben wir jetzt im Fußball gerade wieder ganz stark und wir etablieren eine Hierarchie, sie wollen sofort irgendwie aufsteigen, sie wollen was zu sagen haben und es gibt eben auch im menschlichen Bereich ein Streben nach Kontrolle. Sie finden das in vielen Ideologien, totalitären Systemen, zum Beispiel, ich bin in der DDR geboren, Und da war alles Mögliche vorgeschrieben. Ja? Vollkommen sinnlos. Irgendwas, die dürfen das nicht, jenes nicht und so weiter. Das hat keine Funktion. Dadurch ist die DDR nicht reicher geworden. Dann ganz im Gegenteil, sie wurde ja immer ärmer. Sondern Kontrolle ist ein Selbstzweck. Der Mensch will, ähnlich wie der Schimpanse, seinen Mitmenschen kontrollieren. Er soll nicht die Wäsche aufhängen, wenn es mir nicht passt. Und er soll nicht mit seinem Auto da rumfahren, wenn es mir nicht passt. Und er soll auch nur an bestimmten Tagen bestimmte Dinge essen. Streben nach Kontrolle als Selbstzweck. Es ist ein Trieb. Und Unterwerfung gegenüber den Stärkeren, das ist uns auch genauso wie den Schimpansen einprogrammiert. Man kann das nachweisen und da gibt es jetzt wirklich ein schönes Beispiel vom Fußball. Es gibt Messungen des Testosterongehalts bei Männern von Fußballfans, deren Mannschaft verloren hat. Da ist der Testosteron-Konzentration im Blut ist für mehrere Tage abgesenkt. Diese Menschen sind frustriert, sie sind nicht aggressiv, sie reden leise und gehen geduckt. Weil ihre, ja, Testosteron ist ein Hormon, was unser aggressives Verhalten steuert. Ganz anders, wenn die Mannschaft gewonnen hat, nicht? Dann sind die Leute unerträglich. Sie brüllen rum, sind aggressiv, boxen und sonst was. Das ist jetzt aber leider kein Scherz, sondern es ist wirklich so. Der Hormonlevel hängt damit zusammen, dass ob sie gewonnen haben oder nicht. Und bei Tieren ist es so, dass wenn Tiere mehrfach Rangordnungskämpfe, also Schimpansen, Paviane, verloren haben, dann wird dauerhaft der Hormonlevel umgestellt auf Loser. Und das macht die Natur deswegen, weil sie in Gruppen von solchen Tieren nicht permanent Rangordnungskämpfe haben will. Sie stellt diese Tiere um auf Loserverhalten, die sind dann also in einem untertanen Zustand und folgen dem Führer dauerhaft. Sie sind von vornherein, akzeptieren ihre Rolle und die Natur stellt das ein, damit sie eben nicht permanent diese Rangordnungskämpfe haben. Und ich weiß es nicht, ob es bei Menschen auch passieren kann, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man Kinder in kritischen Altersgruppen ständig frustriert und mit negativen Erfahrungen überzieht, dann kippen die auch um in ein solches Loser-Verhalten. Sie verlieren ihr Selbstbewusstsein. Und das ist eine programmierte Verhaltensstruktur, die man bei Tieren auf jeden Fall stark findet. Ja, und Sie finden diese Strukturelemente hier einer sozialen, eigentlich animalischen Gemeinschaft, finden Sie hier in allen möglichen Bereichen. Ja, und das Problem ist, dass unsere Triebstruktur, die wir von den Schimpansen oder Primaten geerbt haben, uns eigentlich auf eine Diktatur programmieren. Ich würde so weit gehen, soweit ich das bisher verstanden habe, dass die Diktatur sozusagen der normale Zustand ist, der natürliche Zustand, den wir geerbt haben von unseren Vorfahren. Also auch die Stammesgesellschaft gehört mit dazu, in der wir eine starke Hierarchie haben, geprägt von Kontrolle und Dogmatismus. Und die Demokratie als neue Staatsform, die gibt es noch gar nicht so lange. Die Demokratie, die basiert nicht auf den animalischen Trieben, die wir geerbt haben, sondern auf unserer freien und kritischen Intelligenz. Und deswegen ist die Demokratie, das ist die Hauptaussage meines Vortrags heute, meine These, die Demokratie ist leider grundsätzlich instabil. Sie muss stabilisiert werden. Wir sehen immer wieder Länder draußen, die in eine Diktatur oder etwas Diktaturähnliches abkippen. Und die Diktatur muss verwurzelt sein in der Bevölkerung, in jedem Einzelnen von uns. Er muss in der Lage sein, eigenständig kritisch denken zu können und nicht den Untertanengeist haben. Also das animalische Teil unserer Psyche, das folgt diesem Herdentrieb, der uns einprogrammiert ist. Und der Nachteil ist, man könnte ja sagen, also ich hatte mal einen Chef früher, also jetzt nicht den aktuellen, sondern schon lange her, in einem Forschungszentrum, der hat mir immer vorgehalten, dass ein guter Diktator viel effektiver ist als so eine Demokratie, wo immer nur geschwafelt wird. Ja. So ein Diktator, der kann eben, also ein guter Diktator. Ja, aber ich glaube, dass eine Diktatur stabil ist, solange sie einen sehr starken Diktator haben, der etabliert diese Hierarchie, der hat diese Untertanen, der hat sein Militär und so weiter. Das ist ein stabiler Zustand, so wie diese Ameisenspirale, ja, das bleibt so, aber sie erstarrt. Die Diktatur erstarrt und eine Demokratie, die auf kritischem Denken und Kreativität beruht, in der modernen Gesellschaft, wird immer überlegen sein. Eine Demokratie, eine freie Gesellschaft mit eigenständigen Menschen ist wegen dieses starken Entwicklung in der globalisierten Welt, wir müssen ständig was Neues haben, Konkurrenzkampf, ist grundsätzlich immer im Nachteil. Allerdings merkt man das erst nach 20, 30 Jahren. Und ich glaube, wir hatten in Deutschland diese parallele Entwicklung zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und das zeigt eigentlich klar, dass eine freie Gesellschaft ökonomisch und naja, auch vielleicht militärisch und gesellschaftlich überlegen ist, aber erst nach einer ganzen Weile. Menschlich ist unser kritisches Denken, und ich folge da Karl Popper, das ist so ein Philosoph, dem kritischen Rationalismus. Das kritische Denken ist das Entscheidende, was uns befähigt, über unsere Triebe uns zu erheben. Und das ist, dazu brauchen wir die Demokratie, in der jeder Mensch gleich ist, Freiheit, Eigenverantwortung, und da haben wir eine dynamische Entwicklung. Heute wird viel darüber diskutiert in Amerika. Das ist hier zum Beispiel eine Zeitschrift Democracy and Society von der Georgetown University in Washington. Ist Democracy in Decline, ist also Demokratie so ein bisschen Auslaufmodell. Das liegt natürlich an der Wahl des aktuellen Präsidenten in den USA. Und in der Tat muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Es gibt Beobachtungen, dass unsere Demokratie auch in Europa ein bisschen wackelt. Sie muss verankert sein in jedem von uns. Wenn Sie einfach irgendeinem Führer folgen, der Ihnen sagt, was ich sage, ist, sorry, dass ich das Wort jetzt sage, ist alternativlos. Das ist nicht richtig. Sie müssen Alternativen denken. Sie brauchen freie Meinungsäußerung. Sie müssen jeden zu Wort kommen lassen. Und wenn wir das nicht haben, dann haben wir solche Bewegungen wie hier den Neonationalismus, also Populismus wird er genannt. Wir haben Dogmatismus, dass bestimmte Leute meinen, das, was sie sagen, ist absolut richtig. Und wenn jemand was anderes sagt, dann ist das vollkommen verdammungswürdig. Wir haben einen wachsenden Egoismus in der Gesellschaft, meines Erachtens. Das hat was damit zu tun, inwieweit diese Gruppe, zu der wir uns zugehörig fühlen, überhaupt noch erkennbar ist. Globalisierung ist da ein Problem. Und eine Bürokratisierung. Kontrolle ist eine Sucht eingebaut in jeden Menschen. Er will seine Mitmenschen kontrollieren. Und unsere Demokratien altern in der Form von immer mehr Regulierungen. Es gibt da ganz lustige Bilder. Ja, naja. Gut, das ist meine letzte Folie. Es wird da ein Buch geben. Im September erscheint das in einem Schweizer Verlag. Von Primaten, Parolen und Populisten. Macht und Unterwerfung bei Tier und Mensch. Es ist eine starke Argumentation, wie ich meine, für die Demokratie. Ich finde sie erhaltenswürdig, aber sie beruht darin, dass jeder von Ihnen nicht einfach das glaubt, was die Obrigkeit Ihnen sagt, und Sie nicht in den Unterwerfungsmodus kommen. Wir brauchen, Recht auf Heimat. Ich glaube eigentlich selber, dass die Menschheit irgendwann so eine globalisierte Menschheit sein wird. Aber im Augenblick funktioniert das nicht, denn die Menschen brauchen ein Zuhause, sie brauchen für altruistisches Verhalten eine Identifikationsgruppe. Wir gehören zu diesen Leuten, zu einer bestimmten Gruppe. Und deswegen ist diese vollkommene Auflösung der Nationen in Europa, glaube ich, der falsche Weg. Ich finde den Schweizer Weg des Föderalismus, jeder Kanton hat seine eigene Identität und seine eigene Regierung. Und nur bei den Dingen, wo eben das ganze Land betroffen ist, also schweizweit, bundesweit, da arbeiten die zusammen. Das finde ich eine gute Idee. In der Zukunft können wir vielleicht auf dieses Recht auf Heimat verzichten, aber im Augenblick ist diese übermäßige Globalisierung, diese Auflösung der nationalen Identität, die gibt also diesen Neonationalisten und Populisten enormen Aufschwung. Und das liegt daran, dass wir tief in uns drinnen dieses Bedürfnis nach Heimat haben. Auch wenn Sie es leugnen, auch ich selber habe gedacht, ich kann genauso gut in New York leben, wie wo ich jetzt lebe, also in der Schweiz, im Kanton Thurgau lebe ich. Aber wenn ich nach Hause komme, wo ich geboren bin, in Leipzig, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. Selbst ich, der ich mich der internationalen Gemeinschaft zugehörig fühle. Und ich glaube, man kann dieses Gefühl, zu Hause zu sein, nicht komplett auflösen, sonst gefährden wir die Demokratie. Die Demokratie ist wichtiger erstmal. Wir müssen uns da noch ein bisschen von den Schimpansen entfernen, bevor wir auf sowas verzichten können. Dann brauchen wir kritisches Denken, denn das bewahrt die Demokratie. Wir brauchen Bildung, und zwar kritische Bildung, nicht einfach das nachplappern, was andere sagen. Meinungsvielfalt, keine Bevormundung, keine neuen Eliten, die uns sagen, was richtig und falsch ist, kein Dogmatismus. Und Internet sehe ich als Chance, aber wir müssen lernen, mit dem Internet und seinen Gefahren umzugehen. Eigenständig, kein Nudging. Und ich finde also das, was ich eben in der Schweiz gelernt habe, diese Komponenten der Volksabstimmung, schulen die Menschen pro und contra gleichermaßen ernst zu nehmen. Man versucht, seinen Kontrahenten zu verstehen und sagen, ja, der ist jetzt dagegen, ich war dafür, also Energiewende zum Beispiel, da gab es Befürworter und Gegner, und die giften sich jetzt nicht vollkommen an und verteufeln sich, sondern man versucht zu verstehen, warum denkt der das denn jetzt? Und das ist eben wirkliche Demokratie, nicht dieses Verteufeln, wie wir es manchmal in unseren Talkshows sehen. Volksabstimmungen sind ein gutes Training für kritisches Denken und halten die Leute flott. Föderalismus und Subsidiarität, dass man also nur auf der Ebene etwas entscheidet, wo es auch wirklich relevant ist, finde ich ganz wichtige Komponenten. Das ist jetzt ein Plädoyer für das Schweizer System, was, glaube ich, ein Modell ist für Europa. Und ich akzeptiere nicht das Argument, dass es mit der absoluten Zahl der Bevölkerung skaliert. Die Europäer sind zu viele, deswegen brauchen wir so eine Hierarchie. Nein, eine Hierarchie haben wir bei den Schimpansen. Wir brauchen eine freiere Gesellschaft. Vielen Dank, meine Damen und Herren.